Vater, ich danke dir, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Papa, danke, dass jeder Sonntag ein weiterer Meilenstein ist in unserem Glaubensleben, wo du uns baust, wo du uns formst, wo du uns nach vorne bringst. Papa, danke, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es ausgesandt hast. Papa, wenn wir auch manchmal gar nichts spüren, gar nichts sehen, aber dein Wort verändert uns. Und danke, dass wir Früchte in unserem Leben haben. Danke, dass du uns veränderst und dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Danke, dass wir vorwärts gehen, nicht rückwärts. Papa, und ich bete, dass wir nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne. Vorne ist das Ziel. Und was vorbei ist, ist vorbei. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jeden Sonntag auch uns schulst, uns näher zu dir führst. Oh ja, und uns zeigst, dass du uns liebst und bei uns bist, uns nie verlässt noch versäumst, sondern dass du gut bist. Du bist ein guter, guter Gott. Und dafür danke ich dir, Jesus, von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ja, ich glaube, heute predige ich mal so ein bisschen frei. Und ich spüre einfach einige Dinge. Und ich glaube, Gott ist so sehr bei uns am Arbeiten. Merkt ihr das so? Ich habe heute Morgen ganz stark gespürt, wie der Herr zu mir sagt, sag ihnen, die Zeit, die sie in die Nachrichten investieren, hör auf damit und fang an, in dieser Zeit Bibel zu lesen. Lass dich wirklich von dem Wort Gottes leiten. Füll dich mit dem Wort. Schau nicht in die Nachrichten. Schau nicht, was sie sagen, was kommt und wie alles schlimmer wird und wie alles, ne? Es tut euch nicht gut. Es tut mir nicht gut. Und wir müssen auf das schauen, was Gott gesagt hat. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Yes. Gestern hatte ich so einen Gedanken, habe ich gedacht, Mann, die Bibel, das Neue Testament ist jetzt 2000 Jahre alt. Jetzt haben wir 2000 Jahre danach. Hat Gott gewusst, was gerade alles auf uns zukommt? Ja, natürlich, ja. Das weiß ich auch. Aber manchmal kommen so Gedanken, wenn ich mich mit dem Falschen beschäftige, wo es versucht, mein ganzes Denken einzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Die Tricks vom Teufel, wo du denkst, die Welt geht jetzt unter, es wird alles schlimmer, sollen wir noch irgendwas investieren? Es lohnt sich nicht. Luther hat gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen. Wisst ihr, das muss unser Denken sein, unser Herz muss das sein, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir daran festhalten und auf das Gute schauen und wirklich uns investieren in das, was Gott für uns hat, dann geht's uns gut. Marco, du bist Arbeitgeber, Lydia, du auch. Plant neue Leute einzustellen. Denkt nicht daran, Leute zu entlassen. Plane neue Leute einzustellen. Gott ist mit euch. Amen. Sprecht es aus. Erwartet es. Sagt danke, Herr, für neue Mitarbeiter. Danke für neue Kunden. Danke für neue Aufträge. Danke, dass es aufwärts geht, nicht abwärts. Amen. Wenn du einen Job brauchst, danke Gott für den besten Job der Welt. Vielleicht fängst du erst mal an mit etwas, was dir nicht so gefällt. Aber vielleicht ist es genau der Job, wo du erst mal anfängst, wieder kleine Gewichte zu stemmen, bevor du dich an die großen wagst. Leute, ich bin so froh für das Wort, was wir hier haben, für die Wahrheit, die wir hier haben, für die Erkenntnis, die wir hier haben. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil Jesus uns belohnt, weil wir das Wort lieben. Leute, das Einzige, was uns hält in dieser Welt, ist das Wort Gottes. Es hat die Kraft, die Seele zu retten. Das Wort Gottes hat die Kraft, die Seele zu retten. Amen. Wir schauen uns gleich einiges an. Jesus hat den Menschen immer nur eines gegeben. Das Wort und das Wort. Und die einen nahmen es und wurden erfolgreich und die anderen haben es abgelehnt. Und da passiert nichts. Ganz im Gegenteil, die fahren rückwärts. Und bei uns Christen ist auch so wichtig, dass wir das Wort kennen. Für jedes Problem gibt es eine Bibelstelle. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen Schlüssel von Gott. Du musst nicht vor der Tür stehen und da steht der Teufel und sagt, du kommst du nicht rein. Du musst sagen, ich habe einen Schlüssel. Und dann schließt du auf und sagst, weg. Gott ist gut. Merkt ihr, dass die Leute in dieser Welt, die vergehen gerade vor Angst. Meine ganzen Nachbarn. Keiner kauft mir was. Keiner weiß mehr, wie es weitergeht. Keiner weiß mehr, was auf einen zukommt. Alle haben Angst. Wir haben gerade die gottloseste Regierung seit 45. Leute, die Deutschland hassen, sitzen in der Regierung. Leute, die sagen, sie können mit Deutschland nichts anfangen, sie hassen es. dann hassen sie auch dich. Sie machen Dinge, wo ich manchmal denke, es ist unfassbar. Die ganzen Sanktionen gegen Russland, nur ganz kurz, mehr rede ich da gar nicht drüber. Die sind nicht Sanktionen gegen Russland, die sind Sanktionen gegen dich und gegen mich, gegen dieses Volk. Wir sollen frieren, sagen sie. Ja, aber sie sitzen im warmen Sessel, kommt mir alles bekannt vor. Sanktionen bringen gar nichts für niemand. Das hat dem Iran nichts gebracht. Kuba hat bald seit 100 Jahren Sanktionen. Hat es Kuba verändert? Gibt es immer noch den Kommunismus? Das bringt nichts, das zerstört unser Volk, unsere Wirtschaft. Und die Dritten lachen. So, und da höre ich schon wieder politisch auf, weil wir wollen heute auf das schauen, was Jesus sagt. Amen. Und das baut unser Leben, das ist der Schlüssel für Erfolg. Das ist der Schlüssel für Wohlstand in deinem Leben. Leute, es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die in den schlimmsten Ländern oder in den schlimmsten staatlichen Zuständen lebten und Gott hat sie versorgt. Gott hat sie getragen, Gott hat sie durchgetragen. Und unser Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und die Frage beantwortet sich dadurch, ist das Wort Gottes heute noch dieselbe wie vor 2000 Jahren? Muss es heute noch passen? Muss der Schlüssel, den Gott vor 2000 Jahren geschmiedet hat, muss der heute noch ins Schlüsselloch passen? Ja, Amen. Es passt. Und das Wort Gottes ist das, was uns hilft. Ich habe die Woche telefoniert mit einem Mann, der in so einer freien Christengruppe ist. Und du denkst, du redest mit Leuten, die wollen dir ein Bild erklären, sind aber blind. Sie sagen dir, unten rechts ist alles grün, du guckst raus, ist so alles blau. Hä? Und sie verstehen nicht, was das Geist des Gottes ist. Da werden Sachen gemacht, da fliegt das Pech weg. Da werden Personen im Gottesdienst vom Heiligen Geist geschüttelt, 10 Minuten lang. Glaubt ihr, dass das der Heilige Geist ist? Der Heilige Geist ist ein Halleluja. Ein Gentleman macht nichts, ohne zu fragen, Punkt 1, und nichts ohne deine Erlaubnis. Und er schüttelt dich nicht 10 Minuten lang, dass du Angst bekommst. Dann sind da Leute, prophetische Leute, die beten die Engel an. Beten wir die Engel an? Zeig mir eine Bibelstelle, wo steht, wir beten die Engel an. Und der ganze Gottesdienst dort, ich nenne es mal Gottesdienst, ich bin ganz großzügig. Der ganze Gottesdienst dort ist nur damit beschäftigt, wer hat jetzt einen Engel gesehen im Gottesdienst. Da stehen dann Leute auf und sagen, ja, jetzt ist der Engel so und so da, fallt alle auf die Knie und betet ihn an. Da wird's dir schlecht, wenn du zuhörst, wird's dir schlecht. Das sind Leute, die kenne ich zum Teil. Die haben auch mal eine Zeit lang bei uns reingehört. Online, aber ja, es ist halt wie es ist. Dem einen gefällt meine Stimme nicht, dem anderen mein Dialekt nicht. Der nächste, dem rede ich vielleicht zu schnell, vielleicht zu langsam. Vielleicht mag er meine Optik nicht, es ist mir alles wurscht. Ich bin nur der Lautsprecher. Entweder erreicht die Musik dein Herz oder nicht. Und da, wo es erreicht, bei euch, wo ich Frucht sehe, wo ich Veränderung sehe, wo ich Stabilität sehe. Leute, das ist so ein Gnadengeschenk. Und mir fiel eine Bibelstelle nach der anderen ein. In Offenbarung 19. Ich habe noch einen Gedanke, wo wir heute hingehen, aber ich will euch das echt mit auf den Weg geben. Offenbarung 19. Wenn wir das Wort nicht kennen, was haben wir dann für ein Problem? Dann glauben wir diesen Mist. Offenbarung 19 ab Vers 10. Johannes sagt hier, der hat mit dem Engel des Herrn Kontakt, ein Riesenteil, ja? Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir. Was sprach er? Tu es nicht. Ein echter Engel Gottes wird sich niemals anbeten lassen, Leute. Nie, 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 niemals. Amen. Es sind falsche Engel, die sich anbeten lassen. Mit wie vielen Engeln teilt Jesus oder Gott seine Ehre? Zero. Null. Und wenn wir das Wort nicht kennen, dann fallen wir auf so scheinprophetische Leute rein und finden das toll. Mittlerweile ist der ganze Gottesdienst dort, dreht sich nicht mehr ums Wort Gottes, nicht mehr um Jesus. Nur, wer hat wieder einen Engel gesehen? Dann werden die Engel beschrieben, wie sie aussehen. Das sind kleine Kinder, die gehen dahin und sagen, oh, wie sieht mein Engel aus? Who cares? Wen interessiert es, wie die Engel aussehen? Es gibt keine Anweisung dafür im Wort. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Und es macht mich auf der einen Seite wütend und auf der anderen Seite kommen mir fast die Tränen, wenn ich solche Sachen höre. Sie sind völlig verblendet. Ist das heftig? Leute, das ist heftig. Und diese Dinge werden zunehmen. Die Bibel sagt, der Irrglaube in der Endzeit, die Verwirrung wird zunehmen. Die werden immer extremer werden. Alle möglichen Leute folgen irgendwelchen Engeln und irgendwelchen anderen Dingen. Todd Bentley hat vor ein paar Jahren eine Erweckung angefangen, die bestimmt vom Heiligen Geist war. Und dann erzählt er, es ist ihm ein Engel erschienen, weiblicher Engel, die hieß Emma. Und die gibt ihm Anweisungen. Und dann ist das ganze Ding zusammengefallen. Ein wenig Sauerteig. Richtig? Ein wenig Sauerteig. Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Und nicht das Zeugnis irgendeines Engels. Amen. Die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und er ist immer positiv. Leute, das brennt mir so auf dem Herzen. Ich wollte da heute nicht hin, aber ich spüre, ich muss da hin. Kolosser. Ich muss schon gucken, wo es steht. Kolosser 2 ab Vers 18. Lass uns das miteinander mal anschauen. Hier ist ganz was ganz, ganz Wichtiges. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Lass dir deinen Siegespreis. Von wem bekommst du den? Von Jesus. Dein Siegespreis. Du bekommst eine Belohnung. Ein Siegespreis ist eine Belohnung. Mach's nochmal kurz weg, dass wir nicht weiterlesen. Dein Siegespreis kommt von wem? Von Jesus. Du wirst belohnt werden für alles, was du für Gott getan hast. Für jedes Gebet, für jede Danksagung, für jedes Gespräch, wo du dein Ohr jemand geliehen hast, der in Not war, haben wir heute Morgen auch gehört als Zeugnis. Oder wo du jemand was geschickt hast, wo du irgendwo aktiv warst aus der Motivation des Heiligen Geistes. Wirst du einen Siegespreis bekommen. Halleluja. Gott ist gut, oder? Jetzt, und hier heißt es, lass dir den nicht nehmen. Es ist möglich, dass Menschen dir deinen Siegespreis nehmen. Ist das heftig oder nicht? Die Leute, das ist heftig. Lass uns anschauen, was das für Leute sind. Der sich gefällt in falscher Demut. Und was bringt die hervor? Verehrung der Engel. Leute, es gibt für alles eine Bibelstelle. Und wenn man das Wort kennt, ist man safe. Kennt man das Wort nicht, wird das Eis ganz dünn. Der sich gefällt in falscher Demut. Ja, die stehen auf und dann tun sie so, ich sehe wieder einen Engel. Und wenn du blind bist, sitzt du neben dran, oh, ich würde auch mal gerne einen Engel sehen. Nein, das ist nur für mich. Ich habe einen besonderen Dienst vom Herrn. Das ist nur für Auserwählte, nicht für jeden. Leute, ihr müsst aufpassen, wenn ihr mit so Leuten in Kontakt kommt. Und ihr werdet mit so Leuten in Kontakt kommen. Wenn ich mit denen in Kontakt komme, werdet ihr auch mit denen in Kontakt kommen. Und wenn ihr nicht feststeht und nicht wisst, was Sache ist, lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt, sich gefällt, sich nicht dem Herrn gefällt, sich selbst gefällt, Selbstgefälligkeit, fleischlich gesinnt, in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt. Das sind Leute, die sich immer empfehlen und rühmen und groß machen, was sie geschaut haben. Ich habe einen Engel gesehen, oh, ich habe dies gesehen, ich habe das gesehen. Leute, das gibt es, dass man Engel sieht. Es gibt es, dass man Sachen sieht prophetisch. Das schauen wir uns auch gleich an. Aber ich muss mich dessen nicht rühmen. Und wenn Gott ein Problem zeigt, warum, Leute? Warum zeigt Gott ein Problem? Komm, sag's laut, alle. Für die Lösung. Halleluja. Gott zeigt nicht ein Problem, um den Thomas groß zu machen. Der Thomas in Heidelberg ist der Problemlöser. Nein, es ist immer noch Jesus, Gott sei Dank. Da könnte ich nachts nicht mehr schlafen. Wenn diese Last auf mir läge. Dass sich rühmt, das sind Leute, die sich immer empfehlen. Ich habe in Kanada Leute kennengelernt, in Toronto, die sind auf mich zugekommen mit der Visitenkarte. Ich bin der CEO, steht da immer drauf, ja, der Top-Manager-Boss, der Chef der Chefe. Und ich so, wie viele Mitarbeiter hast du? Keinen. Aber der hat mir gesagt, ich soll das gründen und ich hab dies und ich hab die Gabe und ich hab die Gabe. Lese ich irgendwo, dass Paulus in eine Stadt kam und hat gesagt, kommt alle her, ich habe die Gabe. Siegfried and Roy, the show tonight. War das irgendwo? Wenn die Leute anfingen, Jesus die Ehre zu geben, anstatt dem Vater, ging Jesus mitten durch sie hinweg. Müsst ihr mal aufpassen im Wort. Dass sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Und jetzt kommt der Hammer. Und ist ohne Grund, ohne himmlischen Grund, ohne Grund vom Papa, aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Wenn ihr mit diesen Leuten Kontakt habt und diese Leute in einer Gemeinde, in einem Dienst, in einer Konferenz oder wo auch immer dienen dürfen, nehmen sie euch den Siegespreis weg. Leute, passt auf. Passt auf. Lass dir deinen Siegespreis von niemandem nehmen, steht hier. Wer hat die Verantwortung? Mein Hauskreisleiter. Nee, du. Du selbst hast die Verantwortung, aufzupassen, dass du solche Leute nicht in dein Leben lässt. Leute, ich war früher so geprägt. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe gedacht, das ist so normal. Und ich bin von einer Konferenz zur nächsten, von einem Prediger zum nächsten, von einem Prophet zum nächsten. Ich fand das toll. Irgendwann hatte ich 30 Prophetien, aber nichts passierte. Da dachte ich, aus der 30, da muss noch 0 dahinter. Ich war der Jäger der verlorenen Prophetie. Wenn ich all so Sachen euch sage, dann weiß ich, von was ich rede. Wenn du viel Training gesät hast, dann hast du einen dicken, fetten Acker. In ihrem fleischlichen Sinn. Ich weiß nicht, wie weit wir noch lesen. Ist alles spontan jetzt gerade. Oh, ja, auf jeden Fall. Weiter geht's. Jetzt kommt der Oberhammer. Und hält sich nicht an das Haupt. Diese Leute halten sich nicht an das Haupt. Wer ist das Haupt? Der Papst. Der Thomas. Christus. Christus ist das Haupt des Leibes. Wer ist der Leib? Die Gemeinde. Christus ist das Haupt. Und von dem her, der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Diese Bänder und Gelenke stehen für den fünffältigen Dienst. Für die Leute, die Gott wirklich eingesetzt hat, in der Gemeinde zu dienen und ihr Gutes zu tun. Dadurch, durch diese Leute, durch die echten Männer und Frauen Gottes, wird was? Der Leib gestützt und zusammengehalten. Ist das gut? Dass du nicht umfällst, sondern gestützt bist, auch wenn du mal strauchelst, dass du nicht sagst, oh, ich fühle mich wie ein Haufen Knochen, ich falle auseinander. Das hat David mal geschrieben. Und so ging es ihm auch. Sondern du wirst zusammengehalten und wächst durch Gottes Wirken, durch Gottes Wirken. Aber diese Leute halten sich nicht an Christus. Den brauchen die nicht. Und es sind immer diese unabhängigen Gemeinden, diese selbstgegründeten Gruppen. Da ist alles viel besser. Oh, beim Thomas, der jeden Sonntag tritt er mir nur in den Hintern rein. Das mag ich nimmer. Lydia, ihr Zeugnis gerade. Gewichte stemmen mag ich nicht. Ist mir viel zu anstrengend. Ich treffe immer Leute, die einen suchen, der für sie betet. Das ist genauso, wie wenn wir zusammen ins Fitnessstudio gehen. Und ne, ich pump die 100 und du sagst einmal, aber das ist aber heftig. Oh, ist das anstrengend. Nee, dann schaue ich mal lieber zu. Es ist nicht die Frage, gehst du in eine Gemeinde, wärmst du einen Stuhl, sitzt du rum, machst du tolle Sprüche, bist du jeden Sonntag geschminkt? Das wird Gott nicht fragen. Gott sagt, pump, 100, zeig. Und das kann ich nicht. Warum kannst du es nicht? Weil du nicht trainiert hast. Wir kommen in eine Zeit, es wird noch schlimmer werden, glaube ich, schlimmer im Sinn für die, die nicht trainiert sind. Jemand, der trainiert ist, 100 Kilo stemmt, ist nur ein Beispiel jetzt, für den ist der Mülleimer nicht schwer. Der sagt nicht, den Müll bringe ich nicht raus, ich bin zu schwer. Das ist nicht meine Berufung. Der sagt, komm, gib das Ding her, raus, zack, weg. So sind aktive Christen. Die reden nicht lang um, warum soll ich den Müll rausbringen? Ich habe in dem Monat schon 2 Mal raus. Wie wär's, wenn du mal dran bist? Sollen wir mal eine Liste machen? Komm, wir treffen uns im Brüderrat und reden drüber, ob das Sinn macht, den Müll rauszutragen. Vielleicht, ja, vielleicht können wir es zusammen raustragen. Ich laufe hinter dir, du laufst voraus. So sind bekloppte Christen, die diskutieren über sinnlose Dinge bis ins Endlose, weil sie sich nicht an das Haupt halten, Leute. Ist das Fantasy? Das ist Realität. Das triffst du immer und immer. Ich wundere mich über so Aussagen, wie man da sitzen kann und sich drüber freut. Und natürlich die Schwester oder der Bruder, die so drauf sind und hier mit den Engeln irgendwas erzählen. Ist das schon klar, um was da geht? Erstens, sie bauen ein Heiligding um sich rum, dass keiner mehr traut, an sie ranzugehen und sie zu kritisieren oder ihnen auch mal die Wahrheit zu sagen, weil jeder denkt, oh nee, das ist ja der Bruder und die Schwester, die Engel sehen. Oh, buggedi-bu. Ja? Und auf der anderen Seite, Schwesterchen, Brüderchen haben ein Loch in ihrer Seele. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Die bekommen sie durch ihre kleinen Engelchen, die sie sehen. Die ganze Gemeinde steht da und macht, boah, toll. Und Schwesterchen macht, Und nächste Woche sieht sie noch mehr Engel. Die Woche drauf noch ein paar mehr. Und die werden auch immer größer und breiter. Logisch, weil die Leute wollen mehr. Und Christus wird immer kleiner, 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 bis er ganz weg ist, wenn er überhaupt drin war. Ihr versteht mich schon, oder? Es wächst durch Gottes Wirken. Ich sehe das bei euch. Ich sehe, dass bei euch Frucht ist. Ich sehe, dass in meinem Leben Frucht ist. Auch wenn mal eine Woche nicht gut war oder ein Tag nicht gut war, dann weiß ich trotzdem, es geht weiter, es geht vorwärts. Diese Leute halten sich nicht an das Haupt. 20. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt, holla, wie passen das jetzt zusammen? Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Bis dahin. Das ist nämlich Stufe 2. Der Engel XY 13, 14, 21 hat mir gesagt, wie heißt du wieder? Ich glaube, der Blonde, die da singt, die hat vorhin so komisch geguckt im einen Lied da. Der Herr sagt, du musst dich ändern. Was habe ich komisch geguckt? Ich habe die Augen zu, ich gucke gar nicht. Versteht ihr? Wenn du unsicher bist, dann kommen solche Sachen in dein, dann gehst du heim, was war, wie war, blablabla. Nix, gleich hier, komm, hier ist der Mülleimer. Komm, hast noch ein Wort? Schmeiß gleich rein, dann machen wir die Tüte zu, bring mal raus. Haben wir gelernt. Nimm den Mist überhaupt nicht an. Die sich nicht an das Haupt halten. Glaubt ihr, dass es so Leute gibt? Ja, leider. Ja, leider. Und ich halte mich lieber an das Haupt wie an irgendetwas. Haben wir gerade was gelernt? Ich hoffe, auf jeden Fall haben wir was gelernt. Jetzt gehen wir mal zu Johannes. Johannes 16, ab Vers 5. So, da sagt Jesus, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Mit anderen Worten, er geht zurück zum Vater. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Ja, die Jünger haben gedacht, Jesus bleibt immer bei ihnen, er übernimmt alles, er nimmt ihnen die ganze Arbeit ab, er sagt ihnen immer noch, wo es lang geht, er geht immer noch voraus, sie brauchen nur hinterherlatschen und blöde Fragen stellen. Das hat aber so nicht geklappt und das war auch nicht der Plan des Vaters. Selbstständig werden heißt selbstständig anfangen und dich loslösen irgendwo. Und das ist wichtig, wichtig, dass wir vom Krabbelstadium ins Laufstadium gehen. Amen. Und wenn ein Kind laufen lernt, dann fällt es auch ab und zu hin. Krabbeln war schön. Krabbeln ist einfach. Krabbeln ist nicht anstrengend. Da kannst du liegen bleiben, wenn es dir gerade nach ist. Aber wenn du laufen lernen willst, dann musst du anfangen aufstehen und dann zittern die Beinchen und dann ist es schwierig und dann wie auf dem Surfbrett und dann fällt der Kleine wieder hin. Aber ich habe noch nie eine Mama gesehen, die beim ersten Stehversuch gesagt hat, bist du ein Trottel und du willst mein Sohn sein? Ich stell dich mal anständig hin, das ist ja furchtbar. Das ist eine Blamage. Nee, was macht die Mama? Oh, der Kleine, Papa, stell dir vor, wenn er von der Arbeit kommt. Der Kleine ist heute gelaufen, ist eine Sekunde gestanden. Der Papa macht, boah, toll. Aber das Ziel ist wirklich, dass der Kleine laufen lernt und irgendwann selber läuft, oder? Und im Geist ist es nichts anderes. Und Jesus sagt hier, ihr seid traurig, weil ich gehe. Aber ich sage euch die Wahrheit. Sag mal Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Sag mal, es ist gut für mich, dass Jesus weggegangen ist. Denn wenn ich nicht weggehe, sagt Jesus, kommt der Tröster nicht zu euch. Es kommt der Tröster nicht, wenn Jesus nicht weggeht. Damit der Tröster dich und mich trainiert, selbstständig zu werden. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus hat uns nicht einen Engel geschickt, sondern einen Tröster. Und das ist der Heilige Geist. Früher hatte ich Angst vom Heiligen Geist, weil mein Vater immer nur vom Heiligen Geist sprach, aber nicht aus Glauben, sondern aus Unglauben. Wenn irgendwas verschwunden war, hat er immer gefragt, wer hat denn das weg? Keiner hat was gesagt, weil sonst hätte es eine Tracht Prügel gegeben. Und hat er gesagt, na, war es halt der Heilige Geist. Irgendwann habe ich gedacht, der Typ ist heftig, der nimmt alles weg. Natürlich wusste ich, das war ich und mein Bruder. Aber der Heilige, da kam ich in die Gemeinde und dann fing der an, vom Heiligen Geist zu reden. Da wurde es mir erst mal ganz komisch. Das war mir unheimlich. Versteht ihr? Das war für mich böhmische Dörfer. Wie, Heilige Geist, was, wo? Wo ist mein Vater? Nee, der ist nicht da, Gott sei Dank. Ja? Aber heute liebe ich den Heiligen Geist. Ich habe es verstanden und es hat eine Weile gebraucht, bis ich da frei war. Aber der Tröster will Jesus uns schicken. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist einer der Jobs des Heiligen Geistes. Da wird jedem Menschen irgendwann, früher oder später, die Augen öffnen. Hoffentlich nicht zu spät, weil dann ist es Gericht, davor ist es Gnade und Errettung. Wenn er dir die Augen öffnet. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen über die Sünde, über die Gerechtigkeit, über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben und die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Es ist Gottes Gerechtigkeit, dass Jesus in den Himmel ist. Manchmal habe ich schon gedacht, oh Jesus, kein Kanzler, kein Präsident dieser Welt ist gerecht. Die sind alle böse, alle korrupt, alle machen hier ihren Mist. Wenn sie noch so viel vorher versprechen, hinterher halten sie nichts. Der Einzige, der wirklich hier was Gutes bewirken könnte, ist Jesus. Das werden wir auch erleben, 1000 Jahre lang im Friedensreich. Wird Jesus kommen und herrschen, aber bis dahin ist es eben noch nicht so. Aber wir sehen, dass Jesus sagt, es ist gut, dass ich gegangen bin, damit ich euch den Heiligen Geist schicken kann. Seht ihr, wie wichtig der Heilige Geist ist? Und wir schauen uns noch einiges an, was noch ein paar seiner Aufgaben sind. Über das Gericht, Vers 11, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Sagt mal Amen. Der Heilige Geist sagt dir und mir heute Morgen, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Satan ist gerichtet, jetzt schon. Aber es ist noch nicht vollstreckt, aber es wird bald. Deswegen dreht er gerade durch. Er will unbedingt seine neue Weltordnung durchkriegen. Damit das alles schnell geht, weil er hat keine Zeit mehr, die läuft ihm davon. Und deswegen ist es gerade alles so geballt. Aber wir als Gemeinde können beten, und das empfehle ich dir, zu Hause zu beten, dass die Werke der Finsternis zerstört werden. Dass das Bargeld, was jetzt abschaffen wollen, jetzt habe ich die Woche aktuell gelesen, dass die Bundesbank zustimmt. Wenn das Bargeld weg ist, ist deine Freiheit weg. Da kann irgendwo einer sitzen auf der Welt, drückt auf den Knopf und du hast kein Geld mehr auf dem Konto. Ohne Geld machst du gar nichts mehr. Menschlich gesprochen, wir haben Gott, aber ihr versteht schon. Und dagegen können wir alles beten. Wir können beten, wir können diese Dinge hinausziehen. Wir können sagen, dass die ganze Korruption ans Licht kommt. Dass all diese Dinge, die da laufen, ans Licht kommen. Amen. Wir sind Kinder des Lichts. Wir haben Vollmacht und Autorität. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und das ist, was mir Frieden gibt in meinem Herzen, wo ich weiß, hey, du kannst noch so sehr brüllen. Du bist schon lange im Käfig und es wird noch heftiger für dich, mein Freund. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das ist ein Satz, der ist heftig, den Jesus sagt. Warum sagt er das? Weil sie noch nicht von Neuem geboren waren. Weil sie noch nicht den Heiligen Geist hatten, der quasi das Licht im Buch ist, uns zu verstehen. Früher habe ich als mal die Bibel in die Hand genommen, ich habe nichts verstanden von meiner Bekehrung. Ich habe gedacht, was steht da für ein Zeug drin? Ich verstehe nichts. Du kannst das Wort nicht verstehen ohne das Licht des Heiligen Geistes. Wisst ihr, dass in unserer Bekehrung der Heilige Geist einen Vorschuss auf dein Konto bezahlt hat? Er hat das Licht angemacht in deinem Herz für einen kurzen Moment, wo die Gnade aktiv war und dann kam der Aufruf zur Bekehrung, wie auch immer das bei uns hier bei jedem ausgesehen hat. Und in dem Moment, wo das Licht anmacht, die Gnade Gottes dein Herz berührt hat und du ja gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Wupp, in dem Moment wurde es lebendig in dir. Ohne den Heiligen Geist bekehrt sich niemand. Ich höre immer wieder von Evangelisten, ja, ich habe so und so viele Leute bekehrt. Du hast nicht einen einzigen bekehrt. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist überführt die Herzen von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Und dann passiert die Bekehrung im Herzen und dann sprechen sie es aus. Amen. Du bist nur ein Schild, aber du bist nicht die Autobahn. Oh, Halleluja. Wollt ihr die Wahrheit? Ich glaube auch, dass hier auch ein Geheimnis ist mit manchen Christen, die wiedergeboren sind, so mit den Engeln. Ich glaube, der Heilige Geist probiert bei jedem zu sagen, bet die Engel nicht an. Ich glaube das. Ich glaube, egal was es ist, dass der Heilige Geist, weil er ist uns gegeben, er ist deine Nanny, er ist dein Kindermädchen. Er ist der, der sagt, nee, nicht in die Kerze langen, das sieht toll aus, ich weiß, das leuchtet ganz schön, aber nicht reinfassen. Zing, puff. Gott sei Dank wird er nicht müde, du. Weil mit mir hat er schon viel Arbeit gehabt. Der Heilige Geist will uns immer ins Wort führen. Und wenn etwas nicht im Wort steht, ist es nicht von ihm. Ich will es nicht. Das, wie ich euch neulich gesagt habe, wir haben hier ein Grundgesetz, da stehen Dinge drin. Das sind Dinge geregelt. Wenn der Herr Meier kommt und sagt, es ist in Ordnung so, Dann kannst du machen, was der Herr Meier gesagt hat. Wenn die Polizei kommt und du vom Richter stehst, kannst du sagen, Herr Richter, Ihr Grundgesetz interessiert mich nicht. Der Herr Meier hat gesagt das. Dann wird der Herr Richter sagen, der Herr Meier interessiert mich genauso viel, wie Sie das Grundgesetz interessiert. Nämlich gar nicht. Und Christen gibt's, die immer ihr eigenes Süppchen kochen und ich immer denke, sie kennen den Herrn nicht. Sie sind nicht in der Schule des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Tröster, ein Parakletos, und er ist aber auch gleichzeitig der, der sagt, nein, nein, nein. Ich habe euch schon so oft gesagt, hunderte Male, wenn Gott mich nicht mehr korrigiert, dann werde ich nervös. Wenn Gott mich noch korrigiert, dann ist alles gut. Dann ist alles gut, wenn es auch manchmal mega bitter ist. Wenn er auch manchmal sagt, entschuldig dich bei jemandem, wo du weißt, ich bin nicht schuld. Und der Heilige Geist sagt, entschuldig dich. Und du merkst in der Ohr, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Jetzt ist bei mir die Last weg. Nicht, dass du dein Recht bekommst, aber du bist gehorsam. Wenn Gott dich nicht mehr korrigiert, wenn Gott nicht mehr sagt Nein oder Attention oder wie auch immer, dann musst du aufpassen. Aber Gott korrigiert dich. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Jetzt aber. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das ist sein täglicher Job bei dir und bei mir. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird. Der Sohn, der Vater und der Geist sind eins. Aber weder der Geist noch der Sohn würden jemals gegen den Willen des Vaters gehen. Das geht nicht, sonst wären die nicht eins. Die Männer und Frauen, die die Bibel geschrieben haben oder über die in der Bibel geschrieben steht, die wurden alle geleitet vom Heiligen Geist. Die Bibel ist das Licht Gottes, sein Wort, sein lebendiges Wort. Und wenn du es ohne den Heiligen Geist liest, ist es wie wenn das Licht aus ist. Aber wenn du das Licht anhast, den Heiligen Geist, und mit ihm zusammen liest, wird auf einmal die Bibel lebendig. Und du wirst staunen und sagen, boah, das habe ich schon 10-mal gelesen, aber nicht verstanden. Jetzt auf einmal macht's Klick. Warum? Weil der Heilige Geist, es ist sein Job, dich in aller Wahrheit zu leiten. Und er kann das bei Milliarden von Menschen zur selben Sekunde tun. Das könnte Jesus nicht. Jesus wäre immer nur an einem Ort. Wenn Jesus noch da wäre und der Heilige Geist nicht, könnte Jesus vielleicht nur im Tempel in Jerusalem sitzen, wenn der noch da wäre. Und du müsstest einmal im Leben nach Jerusalem pilgern, um einmal den Heiland zu sehen. Wird schwierig bei 7 Milliarden Menschen. Kann mir nicht vorstellen, dass du einen Termin kriegst. Aber viel besser ist es, den Heiligen Geist zu haben, der in dir lebt, bleibend in dir lebt. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, sagt uns das Wort. Ist es nicht cool? Stell dir mal das vor. Gott ist bei dir Drecksack eingezogen. Drecksack warst du vor der Bekehrung. Aber du warst ein Drecksack. Komm, sei ehrlich. Keiner von uns war irgendwie toll. Und die, die sagen, ich war nicht schlimm, das sind die Schlimmsten. Ja. Die größten Verbrecher tragen Anzug und Krawatte, merkt ihr das? Nicht die auf der Straße in der Gosse, das sind nicht die Schlimmen. Die Schlimmen sind die Anzug und Krawatte tragen. In der Corona-Pandemie haben die Obersten so und so viel weltweit, haben ihr Vermögen, die Milliardäre, nicht die Millionäre, die Milliardäre haben in der Corona-Zeit ihr Vermögen verdoppelt. Weltweit. Jeff Bezos und andere Leute, unfassbar reich geworden. Aber was haben sie davon, wenn sie die ganze Welt gewinnen und dabei sich selber verlieren? Es hat jemand ausgerechnet, wir haben in Deutschland Staatsschulden, momentan so um die 30.000, 35.000 Euro pro Bundesbürger. Wenn die obersten Reichen nur aus Deutschland auf die Hälfte ihrer Milliarden verzichten würden, wäre Deutschland schuldenfrei. Die Hälfte. Ob du 100 Milliarden hast oder 200 Milliarden, macht das einen Unterschied? Nein, kannst du eh nie ausgeben. Aber die geben es nicht aus, oder tun Gutes damit? Nein. Sie raffen noch mehr zusammen. Die Schere geht immer weiter auseinander. Auch das ist ein Endzeitphänomen. Aber ich bin lieber auf der Seite Gottes und mit leeren Taschen, als auf der Seite des Teufels mit vollen Taschen. Amen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit, sagt man alle Wahrheit, leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und jetzt kommt ein Schlüssel für uns jetzt. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Was zukünftig ist, wird er euch sagen. Dir und mir. Er kennt die Zukunft. Ob es Gas ausgeht oder das Heizöl weniger wird oder keine Ahnung was. Er weiß das. Ist es noch aktuell? 2000 Jahre alt, immer noch aktuell? Er kennt die Zukunft. Er weiß das Ende vor dem Anfang und den Anfang vor dem Ende. Und darum, wenn ich ihm glaube und sage, Heiliger Geist, du wirst mich nicht verlassen und versäumen, dann kann ich mich entspannen. Dann werde ich nicht frieren, ich werde nicht im Dunkeln sitzen. Wie, was, weiß ich nicht. Ist nicht mein Job. Mein Job ist nur zu glauben. Das ist alles, was Gott will. Alles, was Gott will, ist, dass du ihm glaubst. Ich habe mich so oft gefragt, Gott, warum kommst du nicht sichtbar für alle Menschen dieser Welt? Bumm, einmal, buff. Ihr kennt ja die Geschichte des Zeugnisses, da war ich vielleicht ein Jahr oder zwei gläubig. Da habe ich mit Gott viel geredet, so wie mit dir habe ich mit Gott geredet. Das geht dann über die Zeit wieder weg, weil Gott will, dass du im Glauben stehst und nicht immer Eier Bobaya, aber am Anfang hast du mal so Eier Bobaya Zeiten. Ich hatte sie und da habe ich so mich mit Gott unterhalten, ohne zu merken, dass ich gerade mit Gott eine Konversation habe. Habe ich gesagt, ey Papa, ich habe mal eine Frage. Habe ich gesagt, warum erscheinst du nicht am Himmel sichtbar für alle Welt? Und dann würden sie alle ihre Knie beugen und sagen, Gott gibt's. Und dann hat er zu mir gesagt, Thomas, ich möchte es dir anhand von einer Geschichte erklären. Stell dir einen Königssohn vor, der eine Frau sucht. Macht eine Zeitungsannonce. Königssohn, Prinz so-und-so, sucht Ehefrau. Bewerbungen bitte an die und die Stelle. Was denkst du, wie viele Bewerbungen da kommen? Na, ich sage, ja, Millionen wahrscheinlich, aus der ganzen Welt. Ja, und welches soll er jetzt auswählen? Ja, da, gute Frage. Keine Ahnung, wie soll man da die richtige finden? Und hat Gott zu mir gesagt, weißt du, und dieser junge Mann war weise. Er hat zu seinem Vater gesagt, zum König, ich gehe ein Jahr ins Ausland, ich arbeite dort als Handwerker, niemand kennt mich. Und er hat da ganz normal gearbeitet als Handwerker, hat ein junges Mädchen kennengelernt, die haben sich verliebt und haben sie entschieden, sie wollen heiraten. Und er sagt zu ihr, du, ich bin aber bettelarm, ich habe nichts hier, meine Taschen sind leer. Und sie sagt, es ist doch mir egal, ich liebe doch dich und nicht irgendein Geld. Und dann, wo er wusste, wow, sie hat's kapiert, hat er ihr gesagt, eigentlich bin ich Milliardär, ich bin der Königssohn. Und das war die richtige Entscheidung, weil er weiß jetzt, sie liebt mich zuerst und nicht das Geld. Und so ist Gott. Würde ich sichtbar im Himmel erscheinen, würden zwar Menschen ihre Knie beugen, aber sie würden mich nicht lieben. Sie würden mich anbeten wegen Geld oder wegen Macht oder weil sie wissen, dass ich Gott bin, weil sie Angst vor mir haben, aber nicht, weil sie mich lieben. Und da ist mir klar geworden, warum Gott es so macht, wie es macht, mit der Bekehrung. Was muss zuerst sein vor der Bekehrung? Immer. Die Predigt? Korrekt? Ohne Predigt, ohne einen Prediger, ohne einen Lautsprecher, kommt die Musik nicht an. Und wenn die Musik ist nur das Einzigste, was du hast in dem Moment. Entweder es erreicht dein Herz oder nicht. Und genau da ist der Punkt wieder, wo du dich entscheidest, du hast Gott noch nie gesehen. Du hast nichts in der Hand, du hast nur das Wort gehört. Und dann sagst du ja oder nein. Du kannst auch 99 Mal nein sagen und das eine Mal, dann hoffentlich passt es dann. Aber ich sag mal, wenn es in dein Herz fällt und du sagst ja zu Jesus, dann war zuerst der Glauben da. Und dann kann Gott dir alles schenken. Tut er das? Ja. Und wir haben gerade gehört, als Zeugnis, man kann immer nur ein Paar Schuhe tragen. Du brauchst nicht 100 Paar Schuhe im Schrank oder ein extra Schrankzimmer, damit du sagen kannst, Gott versorgt mich, sondern du hast immer ein paar Schuhe. Ein paar reicht. Amen. Und Gott ist so voll in seiner Weisheit, dass er sagt, es muss so sein, dass du erst nichts hast außer das Wort. Und weißt du, wie es weitergeht in deinem Leben, in deinem Glaubensleben als Christ? Wie geht's weiter? Wer weiß es? Das Wort, das Wort, das Wort. Und nichts anderes. Der Heilige Geist ist da, natürlich, logisch. Du hast Gebet, du hast dies, wir beten aufeinander, das ist alles legitim. Aber letztendlich, wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, wird's mit deinem Leben nichts. Mein Vater hat mich 18 Jahre lang erzogen. Alle meine anderen 6 Geschwister sind mit 18 ausgezogen. Alle. Wir sind alle geflüchtet. Am Tag raus. Mich hat er kurz bevor ich 18 war, rausgeschmissen. Und zu mir hat er immer gesagt, du bist ein Versager, aus dir wird nichts. Ich habe mich noch so sehr gegen diese Worte gewehrt, aber diese Worte hatten Macht. Und immer wenn mir irgendein Missgeschick passiert ist, waren diese Worte wie so eine Neonwerbung über meinem Leben. Du bist ein Trottel, du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts. Obwohl ich gemerkt habe, ich konnte schon ganz gut schrauben, ich konnte schön gerade Nagel in die Wand hauen. Ich konnte einige Sachen gut. Konnte auch ein paar gute Watschen verteilen damals. Aber diese Worte hatten so eine Macht in meinem Herzen, dass ich gemerkt habe, sie immer wenn ich losrenne, ist es wie wenn jemand die Handbremse zieht. Ich will anfahren und wieder zieht jemand die Handbremse. Und egal wie sehr du die Kupplung loslässt und egal wie sehr du Gas gibst, die Räder drehen immer durch, weil die Handbremse angezogen ist. Du machst viel Lärm um nichts. Und es hat lange gedauert bei mir, ich hoffe nicht bei dir, weil ich hatte damals nicht so ein gutes Wort wie ihr heute. Da war viel Religion, viel Verdammnis und immer musstest du suchen, was du noch falsch machst. Ja, Bruder, wenn es nicht vorwärts geht, liegt's an dir. Dann ist noch irgendwo Sünde in deinem Leben. Ja, wunderbar. Ich gehe in die Notaufnahme, sage, Herr Doktor, ich habe Schmerzen. Ja, das liegt an Ihnen. Da müssen Sie irgendwas Falsches gegessen haben. Essen Sie richtig, haben Sie keine Schmerzen. Tschüss. Ja, das wäre ein toller Arzt, oder? Dann würdest du verklagen. Aber in der Gemeinde sitzen wir drin, wenn wir so einen Stuss hören und sagen, oh Halleluja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Oh, ich bin krank, weil Gott mir was zeigen will. Nein, das ist alles furchtbar. Der Heilige Geist führt und leitet uns in aller Wahrheit. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Seht ihr es? Er wird mich verherrlichen. Wo Jesus nicht verherrlicht wird, egal welcher Gottesdienst es ist, mir wurscht egal, wie derjenige heißt oder was für einen großen Namen der in der Welt hat, ist mir egal. Wenn Jesus nicht verherrlicht wird, ist es keine Predigt oder kein Wort oder kein Gottesdienst vom Heiligen Geist. Amen. Aber wenn, dann wird Jesus verherrlicht. Und der Heilige Geist nimmt von dem, was Jesu ist, und verkündigt es uns, er gibt es uns. Ist es nicht der Hammer? Was gibt er uns? Freude, Friede, Vergebung, ewiges Leben, Annahme, Gaben, Power. Das volle Programm, all inclusive, sage ich immer. Du hast all inclusive bei Jesus. Aber es braucht immer einen Religiösen, ne, der alles kaputt macht. Nach 3 Jahren Christ sein, raus von den Rockern, Christ geworden, ich war noch viel Rocker in meinem Herzen, um mich bei den Christen wohlzufühlen. Ich war schon genug Christ, um mich bei den Rockern immer wohlzufühlen. Ich war so ein Alien, so ein weder Fisch noch Fleisch. Und natürlich waren da einige Sachen, die ich noch gemacht habe. Ich bin nicht richtig frei geworden. Werde es niemals vergessen, bin ich zu meinem ersten Hauskreisleiter. Habe gesagt, du, ich mach das noch und ich brauche Hilfe und kannst du für mich beten? Da sagt er zu mir, wer willentlich sündigt, hat keine Möglichkeit der Buße mehr. Da habe ich gedacht, okay, dann ist jetzt rum, dann bringe ich mich jetzt um. Da habe ich mir überlegt, wie ich mich umbringe. Weil ich habe gedacht, das, lieber sterbe ich jetzt und komme vielleicht noch in den Himmel, als dass ich jetzt weitermache und ich bin verloren. Ist es das, was im Evangelium steht? Dass du, wenn du nach deiner Bekehrung noch Mist baust, bist du verloren? Steht es da drin? Hat Gott es gesagt? Es war wieder so ein selbstherrlicher Christ, der natürlich von sich denkt, er macht alles richtig. Es ist wie bei den Moslems, die Scharia fordern. Stillst du, rechte Hand abpacken. Das wollen sie immer für die anderen, nicht für sich selber. Glaub mir, da ist keiner von den Mullahs dabei, der noch nicht gestohlen hat. Und wenn es nur mal eine Dattel war vom Opa. Ohne Fragen ist auch gestohlen, oder? Aber die wollen das immer für die anderen. Pass auf mit Christen, die hart sind, lieblos sind und keine Gnade kennen. Das ist nicht vom Heiligen Geist. Erbarmen ist vom Heiligen Geist. Richtig? Der barmherzige Samariter. Der Pharisäer ging vorüber, der Priester ging vorüber. Die sogenannten Heiligen sind alle vorbei. Wer blieb? Der verachtet war vom Volk, blieb und erbarmte sich. Das ist ein Sinnbild für Jesus. Oh, Halleluja, ich spüre die Salbung. Ich hoffe, du auch. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Ist es nicht der Hammer? Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Der Heilige Geist hat diesen Job, dich durch diese Zeit zu tragen. Er hat diese Aufgabe, dich da durchzutragen. Wer von euch ist schon mal geflogen? Fast alle. Leute, wenn du mit jemand sprechen könntest von vor 200 Jahren und würdest denen erzählen, du, ich bin mal nach Kanada geflogen, ich bin 8-mal in die USA und zurück und ich war hier, da und dort, da würdest du sagen, wie fliegen? Was, wie die Vögel? Ja, ja. Und da gab's noch Essen unterwegs. Essen im Himmel? Ja. Wie, du warst im Bauch vom Vogel? Nee, das ist ein Flugzeug. Wie Flugzeug? Aus Metall. Wie Metall wie ein Schwert? Ja. Und es fliegt? Ja, aber das ist doch schwer. Ja, das fliegt trotzdem. Der wäre ganz schnell, das ist mir too much. Ich will zurück in meine Zeit. Menschen haben von jeher geträumt zu fliegen. Und wir fliegen heute in Urlaub einfach so mir nix, dir nix. Alles ist für uns selbstverständlich geworden. Früher sind Leute, haben Eimer geschleppt, um Wasser zu holen, irgendwo am Bach. Wir drehen heute den Hahn auf, da kommt sogar warmes Wasser. Erzähl das mal einem. Ich konnte 3-mal am Tag warm duschen. Was, warm duschen? Was ist ein Duschen? Ein Eimer Wasser drüber lernen? Nein. Manche lassen stundenlang das Wasser laufen. Wie, was, wo? Da war mal ein Freund vom Semi da. Ob er bei uns duschen kann, sage ich, ja, kein Thema. Dann duscht er 40 Minuten. 40 Minuten, aber voll aufgedreht. Da sagt sie, was treibt denn der da drin? Ist der eingeschlafen, umgefallen? Geh mal reingucken. Hat als mal so geklopft, ja, ja, alles gut. Denke ich, Alter, ich würde mich sowas gar nicht trauen, wenn ich irgendwo zu Gast bin, 40 Minuten lang duschen. Ich habe selbst, wenn ich irgendwo im Hotel bin, ein schlechtes Gewissen, wenn das Wasser länger läuft als ein paar Minuten. Da habe ich gedacht, echt krass. Ja, wenn man es nicht bezahlen muss, ist alles kein Thema. Ne? Was kostet die Welt? Kann ich mal kurz duschen? Kein Thema. Zum Glück hat einer gefragt, kann ich mal lang duschen? Halleluja, ist Gott gut? Ich glaube, wir haben so einen guten Gott, der für uns alles hat, was wir brauchen. Und jetzt gehen wir mal in Johannes 17, ab Vers 1. Und da sehen wir was ganz Interessantes. Ich habe schon ein paar Mal darüber gepredigt, aber ich glaube, heute ist der Fokus woanders. Das hohepriesterliche Gebet von Jesus, das hat Jesus gebetet, bevor er in den Himmel ist. Und ich glaube, das ist für uns noch heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren, wo Jesus das gebetet hat. Das gilt für dich, für mich. Es ist etwas, was für uns immens wichtig ist zu verstehen, was hat Jesus da gebetet und warum. Und was bringt es uns? Was macht es mit uns? Und da lesen wir mal. So redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel und sprach. Ich finde es auch immer interessant, wenn man mit Christen betet, und dann als erstes machen sie so und dann senken sie den Kopf. Schämst dich oder was? Und am schlimmsten sind die, die reden so ganz locker wie ich jetzt und dann, wenn sie anfangen beten, dann wird die Stimme ganz komisch. Du heiliger Vater. Und dann, hallo, psch, bist du noch da oder was? Bist du eingeschlafen oder was? Multiple Persönlichkeit. Ich verstehe das alles nicht. Ich rede mit Gott so, wie ich immer rede. Amen. Und ich hoffe, du auch. So redete auch Jesus und hob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen. Macht über alle Menschen. Super, oder? Auch über unsere Politiker. Jesus hat Macht über alle Menschen. Damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Siehst du das? Nicht alle werden gerettet. Der Engel, der verkündigte, dass Maria ein Kind bekommt, der sagte, den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist der Messias, der kommt für die Menschen seines Wohlgefallens. Nicht den Menschen ein Wohlgefallen. Da steht den Menschen seines Wohlgefallens. Es gibt Menschen, die Gott wohlgefällig sind und andere nicht. Ist doch logisch. Wichtig, alle solche Sachen sind so immens wichtig. Ein kleines Wort und es verdreht alles. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ewige Leben ist, Christus zu erkennen. Wie? In der Predigt durch das Wort. Es schließt sich immer derselbe Kreis. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Oh, ich wünsche mir auch so sehr am Ende meiner Tage, dass ich weiß, ich habe das Werk vollendet. Du auch? Wünschst du dir das auch? Dass da nicht noch ein Haufen Sachen sind, die unerledigt sind? Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die bei mir war, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. War wer beim Vater? Jesus. Was haben wir gelernt vor zwei Predigten? es werde und es ward. Wer war das Licht? Immer wieder selber. Die Bibel widerspricht sich nicht, die ergänzt sich in jedem Satz, in jedem Vers. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das steht hier fünfmal. Deinen Namen. Was ist der Name Gottes? Wer weiß es von euch? Vier Buchstaben. Gibt es auch eine schwedische Band? Martin! 1-0 für Karlsruhe. Martin, sag's laut. Abba, lieber Vater. Ist aramäisch und heißt liebender Vater oder lieber Vater. Gott heißt nicht Karl, Fritz oder John oder Jimmy oder Mohammed oder irgendwas, ist wurscht egal. Er sagt, nenn mich was? Abba. Abba heißt Papa. Papa. Papa kannst du ihn nur nennen, wenn du eine Liebesbeziehung hast. Dann sprichst du immer von Gott oder dem Heiligen Vater. Ich habe wirklich mal, ich habe es euch auch schon ein paar Mal erzählt, mit Pastoren gebetet und ich fange an und sag: Oh Papa, ich danke dir. Und der eine unterbricht mich, man kann Gott nicht Papa nennen, das ist Blasphemie. Na ja, hast du eine andere Bibel als ich oder wie? Oder ne? Ist komisch, gell? Ja, ist mir schon klar. Ich hatte einen Klassenkamerad, der musste seinen Vater mit Sie ansprechen und in der dritten Person. Mama, hast du dem Vater schon gesagt, dass ich das und das will? Wo ich bei dem zum ersten Mal Besuch war, denke, wo bin ich hier hingekommen? Ganz seltsam alles. Ich habe echt Angst vor dem, seinem Vater gehabt. War so ein kleiner Giftzwerg. Je kleiner, desto giftiger. Je größer, desto harmloser. Ja, ist so. Ja, warum sagt er sie? Sei, warum sagst du sie zu deinem Vater? Da hat er einmal nicht sie gesagt. Da hat er eine geschmiert gekriegt. Da ist in die Ecke geflogen. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt heim. Ich gehe jetzt. Heftig, oder? Oh, Halleluja. Aber ich habe ihnen deinen Namen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt. Hier geht es ständig um den Namen des Vaters und um das Wort. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Woher wissen sie das? Aus dem Wort und aus dem Heiligen Geist, der das Wort bezeugt. Amen. Gehört Heilung dir? Woher weißt du das? Erstens, weil es im Wort steht und zweitens, weil der Heilige Geist es dir bezeugt. Bet doch. Amen. Ich habe so viel Zeugnisse von euch schon gehört, wo ihr gebetet habt für Heilung und dann ist es besser geworden. Nächsten Tag war es weg, stimmt's? Ja, es ist so. Weil es im Wort steht, weil es unser Gesetz ist. Die Bibel ist mit dem im übertragenen Sinne unser Grundgesetz, auf dessen Rechte wir handeln. Das muss ja rechtmäßig sein. Dass Heilung dir gehört, dass Gesundheit dir gehört. Warum? Weil einer dafür bezahlt hat. Und da kannst du dich drauf berufen und sagen, es gehört mir. Und geht's weiter. Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Die Worte, das Wort, zweite Mal, das Wort, sag mal das Wort, das Wort, das Wort. Nicht die Salbung, nicht die Engel, nicht Buggidibu, nicht euch, fühl mich gut. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich keinen Bock habe, hier zu predigen, wie oft ich keine Lust habe, irgendwas für Gott zu tun. Wenn ich meinen Emotionen folgen würde, wäre ich weg. Ihr müsst lernen, über die Emotionen zu herrschen. Es geht nicht ohne, sonst haut's euch um. Das ist genauso in der Welt. Wenn du einen super Job hast oder nicht so guten Job und du stehst jeden Morgen auf und deine Emotionen sagen dir, ich habe keinen Bock, du wirst den Job verlieren, auf kurz oder lang. Entweder fliegst du raus oder wirst gekündigt. Weil du jeden Tag dahin, kein Bock. Wer will solche Mitarbeiter? Willst du solche Mitarbeiter haben? Willst du einen Arbeitskollegen haben, der keinen Bock hat? Ich habe 89 im Kernkraftwerk in Westheim gearbeitet. Da hatte ich einen italienischen Arbeitskollegen. La Placa hieß der, werde ich nie vergessen. Und wenn du irgendwo eine Wunde hattest im Sicherheitsbereich, musstest du sofort raus, damit keine Radioaktivität in die Wunde kommt. Die kann man halt schlecht waschen, ne? Kannst ja mal mit der Bürste drüber schrubben. Und der war so ein richtig fauler Stinker. Und ich habe gedacht, ey, ich krieg zu viel mit dem, ne? Dann morgens nach einer Stunde Arbeit, komm da, ich habe mich gestoßen, ich blut, ich muss raus. Dann ist er außen in der Kantine gesessen bis um 4, wir sind ja immer mit dem Bus zusammen gefahren. Und er hat dann sein Geld trotzdem gekriegt, aber nichts gearbeitet. Na ja, so, heute reicht was mit dir. Sei, du hast doch da, gib's zu, du hast irgendwas gemacht. Ja, ich hab dagegen kaut. Nachdem ich 5-mal gefragt hab. Sei, du bist ein Kameradenschwein. Du bist echt ein Sack, ehrlich. Jetzt kann ich deine Arbeit mitmachen. Es muss ja gemacht werden bis heute Abend. Und dann habe ich mich geplagt und geplagt. Naja, aber dich kriege ich dran. Da wusste ich, da ist ein Telefon im Lager. Da habe ich mich ins Telefon. Da habe ich oben, konntest du eine Zentrale anrufen, Leute ausrufen lassen. Und da habe ich gesagt, ja, ich brauche mal bitte den Herrn Laplaca, bitte rufen Sie den mal aus auf die Nummer 320. Und da stand ich da im Lager, habe abgeschlossen, keiner konnte rein. Wahre Geschichte. Und da habe ich gesagt, der Herr Moosgruber. Dann rief der, haben sie ihn ausgerufen, im ganzen Kernkraftwerk, hat er angerufen. Und dann bin ich ans Telefon, sag, ja, sag, Bauarbeiter Moosgruber, guten Tag. Und er so, ja, ich bin der Herr Laplaca, ich soll mich bei Ihnen melden. Und ich so, ja, Herr Laplaca, ich bearbeite gerade Ihre Kündigung, gell? Ich hab da, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie ständig so Sachen machen da, das haben Sie heute schon wieder gemacht. Woher wissen Sie das? Dann sage ich, ja, das ist mir zu Ohren kommen und wir haben Kameras und wir haben das gefilmt und der hat Schiss gekriegt. Ich habe den eine Viertelstunde lang zur Mina gemacht. Und dann können wir nicht noch irgendwas machen, ich habe Frau und drei Kinder. Na, ich sage, okay, ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Ich möchte Sie gern persönlich kennenlernen. Wenn Sie heute Abend um 19 Uhr vom Kraftwerk auf mich warten, dann überlege ich mir es, ob ich die Kündigung zurückziehe. Ja, um 19 Uhr, wir fahren doch um 4 alle weg. Sei das mir egal, dann müssen Sie überlegen, was Ihnen wichtig ist. Entweder um 19 Uhr dort stehen oder Sie fahren mit Ihren Kollegen heim, dann ist halt, dann hat sich's erledigt. Ich hab alle eingeweiht, nur ich nicht. Und dann sind wir so 15 Mann, alle hoch und alle so, Nalaplaka, wie geht's? Oh, geht so. Hast du noch Schmerzen mit deiner Riesenwunde? Nee, es geht. Sag mal, bist du heute so still? Ja. Und dann oben am Parkplatz, ja, ich fahre heute anders heim. Wir so, wie, du fährst anders heim? Ja, ich werde nachher abgeholt sein. Wie wirst du abgeholt? Am nächsten Tag, habe ich gesagt, und bist abgeholt worden? Ja, ich habe meine Frau angerufen und es waren 70 Kilometer bis zum Kernkraftwerk. Einfach und wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wer der Herr Moosgruber ist? Woher kennst du den Herr Moosgruber? Hat er mit dir auch geredet? Sag, ja, ich kenne den ganz gut. Das war nämlich ich. Du Sack, du Elendiger. Sag, nee, du bist der Sack. Sag, wenn du es noch einmal magst. Danach war der geschmeidig. Der war super. Der war ganz elastisch. Wenn irgendwo Arbeit war, ist er als erstes gekommen. Soll ich dir helfen? Danach waren wir echt Kumpels. Aber es war schon, 3 Wochen war er beleidigt. Aber ja, aber ja, dich kriege ich dran, Freund. Mit mir nicht. Ja, das würde ich heute nicht mehr machen. Da würde ich gleich anrufen, nee, Spaß. Aber das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, Mann, wie sind wir da hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Wie kommen wir da wieder raus? Wo sind wir? Vers 8. Halleluja. Jesus sagt, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus betet nicht für diese Welt. Es gibt immer wieder Christen, die beten für die Welt. Oh Herr, ändere dies und das. Das wird nicht passieren. Wir sind in dieser Welt, das, was Gott bestimmt hat, kommt Punkt für Punkt. Aber wir können Dinge aufhalten und sagen, Gott, zieh es noch hinaus. Das habe ich vorhin gesagt. Wenn wir beten, können wir Dinge aufhalten. Wir können nicht beten, dass Dinge nicht kommen. Die werden kommen. Und hat, wo Petrus sagt, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt, hinder mich, Satan. Stimmt's? Wir müssen weise sein, um was es geht. Jesus bittet nicht für die Welt, sondern für die, die der Vater ihm aus der Welt gegeben hat. Wer ist denn das heute Morgen? Hey, super. Betet Jesus immer noch für dich? Halleluja. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Stell dir mal das Ding vor. Haben wir neulich gelernt, was Jesus Speis ist? Wer weiß es noch? Marco? Ja, aber mit der Frau am Brunnen, Jesus Speise, er sagte, ich habe eine Speise, von der ihr nicht wisst. Die Liebe für uns und den Willen des Vaters tun, was eins ist, das gehört zusammen, kann man nicht trennen. Er liebt uns und es ist seine Speise, wenn wir ihn zurücklieben. Ist seine Speise, den Wille des Vaters tun, ihr seid gut. Manchmal braucht es ein bisschen Geschwind, ist nicht schlimm, alles gut, wir bleiben am Ball, Halleluja. Alles, was mein ist dein und was dein ist mein, das müsst ihr euch mal vorstellen. Gehört Jesus die Ewigkeit? Gehört ihm der dritte Himmel? Gehört ihm das alles? Und er sagt, das gehört dir auch. Du bist ein Bruder unter vielen Brüdern. Wir haben das alles noch gar nicht begriffen. Wir schauen uns auf unser irdisches Leben und sagen, ich fahre kein Daimler, ich fahre kein Ferrari, oh, ich habe keine Zalando-Schuhe, ich kann nicht schreien vor Glück. Wir vergleichen uns. Was haben wir neulich gehört, wo ich euch das von dem Philosophen habe vorgespielt? Könnt ihr euch erinnern, das Video am Schluss? Das Vergleichen ist das Ende der Freude. Das Vergleichen ist das Ende der Freude. Wenn du dich mit anderen vergleichst, ist deine Freude dahin. Weil es gibt immer mindestens einen. Manchmal auch viele Nullen. Und Nullen und Einsen gibt ganz viel. Gibt mindestens immer einen, der besser aussieht wie du, der schlauer ist wie du, der reicher ist wie du. Und wenn du dich mit denen vergleichst, wird's nichts. Deine Freude ist dahin. Stimmt das? Du musst auf das schauen, was du hast. Alles, was mein ist, ist dein und so weiter. Ich bin in ihnen verherrlicht. Das musst du mal sagen. Das muss runtergehen wie Öl. Jesus sagt, ich bin in dir verherrlicht. Geh mal raus und sag, Jesus, der Sohn Gottes ist in mir verherrlicht. Da gucken die von oben bis unten und sagen, bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Amen. Weil es nicht um das Äußerliche geht, sondern um das Innere. Halleluja. Jesus ist in meinem Herzen verherrlicht und nicht in meinem Fleisch. Dieses Kleid wird vergehen, mein Herz bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Von wem redet er jetzt? Von uns. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Erhalte sie in deinem Namen. In welchem Namen? Wer kennt den Namen noch? Aber, lieber Vater, halleluja, in diesem Namen erhält er dich. Und es ist ein Unterschied, ob Christen beten, oh heiliger Vater, oder ob sie sagen, Papa, ich hab dich lieb. Echte Christen gehen nicht mit dem Einkaufszettel ins Gebet und sagen, Herr, ich brauche. Das sind Leute, die keine Beziehung haben. Stell mal vor, du hast einen Freund und der kommt immer nur zu dir. Hey Thomas, kannst du mir mal deinen Hammer ausleihen? Hey Thomas, kannst du mir mal deine Bohrmaschine ausleihen? Hey Thomas, kannst du mir mal deinen Anhänger ausleihen? Kannst du mal dein Auto ausleihen? Ja, ich mache das gern für einen Freund. Aber wenn das immer dasselbe Programm ist, dann frage ich mich irgendwann, ja sag mal, bin ich für dich Nikolausi oder Osterhasi? Bin ich die gute Fee oder was, ne? Wenn aber der Freund kommt und sagt, hey komm mal rein, wir sitzen uns im Garten, wie geht's dir? Oh ja, so und so, wie geht's dir? Und ja, und du quatschst und möchtest einen Kaffee, ja klar, ich habe noch Kuchen da, oh super, habe ich gerade richtig Lust. Und ihr habt Beziehung. Und er dann fragt, hey, ich mache da gerade ein Projekt, ich brauche dringend eine Bohrmaschine, hast du sowas? Ja klar, habe ich unten, kannst gleich mitnehmen. Dann macht es Spaß, oder nicht? Glaubt ihr, Gott ist anders wie wir? Wenn wir nur ins Gebet gehen, wenn wir was brauchen und rattern runter? Gott sei Dank ist Gott und nicht so bockig wie ich, oder? Wenn der noch einmal nach der Bohrmaschine fragt, dann reiß dich aber aus. Gott sei Dank macht Gott es nicht. Aber er wünscht sich, dass wir auch mal kommen und einfach nur Hallo sagen. Es ist schön, wenn ein Freund kommt und sagt, hey, ich war gerade in der Nähe, hab gedacht, ich schau mal kurz vorbei. Brauchst du was? Nee. Gut, wenn du nicht fragen musst. Brauchst du was? Ich kenne so Leute, wenn du denen was ausleihst, da kannst du gleich einen Haken dahinter machen, das siehst du nie wieder. Das ist weg, wie es beim Brennholzverleih. Ist weg. Ja, das dauert ein bisschen. Okay. Halleluja. Welcher Vers haben wir? 12. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Schon wieder Gottes Namen. Immer wieder Gottes Namen. Seht ihr das? Sie müssen weg, die Jünger auch, die mussten weg von Gott, weil bis dahin gab es keine Familie, es gab nur Knechte, aber keine Söhne. Sohn sein fing erst mit Jesus an, korrekt? Und deswegen war Jesus der Erste unter vielen Brüdern und er offenbarte ihnen, dass der Gott, den sie bisher kannten, jetzt nicht mehr der ferne Gott ist, sondern jetzt dein Vater sein will. Das ist ein Unterschied. Wenn ich ein Kind adoptiere in der Welt, egal ob das 3, 5 oder 15 ist, es braucht eine Weile, bis das Kind sich mit mir identifiziert. Wenn es gar nicht passiert, dann wird es nichts. Aber wenn das Kind immer noch von ihm spricht und von ihr, anstatt von Mama und Papa, und sagt, ja, ich heiße eigentlich Meier, aber der Herr Bauer hat mich adoptiert, ich soll jetzt Bauer heißen, es gefällt mir nicht, aber ist halt jetzt so, was soll ich denn machen? Dann hast du ein Problem, korrekt? Aber wenn das Kind anfängt, ganz früh schon zu sagen, Papa, Mama, was macht es mit deinem Herz? Komm her, Kleiner, oh, ich hab dich lieb. Ja, und Eltern oder ich sag mal Ehepaare oder Leute, die ein Kind adoptieren, haben viel mehr Liebe für dieses Kind wie für ein eigenes. Wir denken immer das andersrum, das stimmt nicht. In meinem eigenen Kind sehe ich mich selber. Im fremden Kind kann ich nicht sagen, das sehe ich mich, obwohl ich mich sehe, weil ich es erziehe. Und es ganz viel ist Kinder stehlen mit den Augen. So wie du dich verhältst, es färbt ab. Aber um ein fremdes Kind, wo du dich nicht selber siehst, zu lieben, musst du dich ganz bewusst dafür entscheiden. und sagen, ich nehme das Kind an mit allem, was dazugehört. Ist das wahr? Wisst ihr, das hat Gott gemacht. Wir sind nicht adoptiert, wir sind geboren aus dem Heiligen Geist. Aber er hat sich ganz bewusst für dich entschieden, mit all deinen Fehlern, mit all dem Mist, den du baust, und hat gesagt, ich habe mich dafür entschieden, es ist mein Kind, Punkt. Wie kann noch Zweifel ins Herz kommen? Leute, ich habe Jahrzehnte verbracht in Angst und Zweifel, weil ich immer wieder von Predigern und von Männern Gottes hörte, jetzt ist Gott zornig, kleine Sünden bestraft er sofort. Und diesen ganzen Mist. Wenn der Vater mich angenommen hat und sagt, ich liebe dich, Thomas, was gibt's dazwischen? Nur die Lüge. Und die Lüge funktioniert immer nur, wenn ich was nicht kenne. Das Wort, das geschriebene Wort, das ist die Sache. Und da steht drin, ich habe dich je und je geliebt. Amen. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich auserwählt. Wie viel früher geht denn noch? Sondern Gott hat sich ganz bewusst für dich entschieden. Und er wusste, was er kriegt. Wie entspannend ist das? Amen. Wenn ich meine Geschichte erzähle, erzähle ich immer meine Rockergeschichte. Ich kann sie ja schon immer hören. Mir quillt sie zu den Ohren raus. Und der Vater hat mir irgendwann mal gesagt, Thomas, es ist deine Geschichte, nicht meine. Ich sehe dich nicht so. Für mich warst du nie Rocker. Hört mal zu, was ich sage. Für Gott warst du nie Dieb oder Prostituierte oder Einbrecher oder Mörder. Für Gott warst du das nie. Du warst von Anfang an, bevor du empfangen wurdest und geboren wurdest, warst du sein Kind. Und alles, was dazwischen passiert ist, war Ablenkung und Zwischenfunken vom Teufel. Guck mal, wie viele Menschen in dieser Welt leben in Verdammnis. Auch Christen leben in Verdammnis. Immer und immer wieder, ich merke das am Verhalten, wie Leute, nicht hier, aber von anderen Gemeinden, wie die mit mir umgehen. Die einen nehmen mich nicht für voll und haben so eine Respektlosigkeit, wo ich schon merke, Junge, du hast ein Problem, nicht mit mir, sondern mit dir. Und die anderen, die versuchen mir in den Hintern zu kriechen. Oh, der Pastor Thomas, oh, beides mag ich nicht, weil beides nicht gesund ist. Beides ist, kommt aus einem verletzten Herzen, beides. Härte und falsche Demütigkeit kommt aus einem verletzten Herz. Ist es wahr? Wenn du gesund bist, musst du mich nicht ablehnen und sagen, oh, der predigt nicht in Anzug und Krawatte, außerdem ist er dick, den will ich nicht. Ja, stimmt's? Und du musst mir auch nicht in den Hintern kriechen und mich dreimal am Tag anrufen und, oh, der Thomas hat mir die Hand gegeben, die wasche ich nie wieder. Oh, ist die Salbung. Liebe Leute, nee. Gott sei Dank, ich habe das hier nie gepflegt, das wisst ihr. Und ich werde es auch nie pflegen. Jesus ist der Maßstab aller Dinge. Amen. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Damit meine Freude, Jesus betet, dass seine Freude in dir und in mir vollkommen ist. Warum ist dann noch so oft Regentage, hä? Traurigkeitstage und, weil wir das Wort nicht glauben. Und weil wir dem Heiligen Geist nicht Raum geben, diese Freude in uns freizusetzen. Komm, du kannst morgens aufstehen und sagen, es wird ein X-Tag. Oder du stehst auf und sagst, es wird ein guter Tag, da ist noch nichts passiert. Richtig? Du kannst heute rausgehen, scheint die Sonne und du fühlst dich X-mäßig. Oder wir haben Gewittersturm und Wolken und kalt und regnerisch und Sturm und du sagst, Mensch, war ich heute gut drauf. Dann merkst du, du bist nicht mehr abhängig von Äußerlichkeiten. Und da wollen wir hin als Gläubige, oder? Da wollen wir hin. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Was hat er uns gegeben? Das Wort, nicht die Engel, nicht die Salbung, nicht Bugidibu. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Je mehr Wort Gottes in dir ist, desto mehr Ablehnung wirst du in dieser Welt erleben. Sag mal Halleluja. Halleluja. Dann bist du richtig. Amen. Amen. Seit ich mit Gott gehe, bin ich der Spinner, auch in meiner eigenen Familie. Aber ich stehe, ich gehe und ich stehe immer wieder auf und ich gehe immer wieder auf die Knie. Ich habe da kein Problem mit. Und Gott ist treu. Amen. Ich bin nicht besser wie die anderen, aber ich habe mich fürs Wort entschieden. Und das Wort ist in meinem Leben eine Konstante, eine Stabilität. Amen. Ich wanke auch mal, ich falle auch mal, ich mache auch mal Mist. Aber Gott holt mich immer wieder raus. Amen. Dich auch. Amen. Ohne das Wort geht nichts. Ich habe Christen kennengelernt, die haben mich angegriffen und haben gesagt, du immer mit deinem Wort. Immer kommst du mit einer Bibelstelle. Ja, was habe ich denn sonst? Was habe ich denn sonst? Die Welt hat sie gehasst und sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Amen. Jesus betet jeden Tag für dich, dass der Vater dich bewahrt vor dem Bösen. Und das tut er schon. Wärst du schon lange nicht mehr hier. Wärst du schon lange tot. Schon lange wäre irgendwas Schlimmes passiert. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort. Komm, liest es mit mir. Dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja. Deswegen kann Jesus sagen, Himmel und Erde werden vergehen. Mein Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn Christen keine Liebe für das Wort entwickeln, wird es schwierig in ihrem Leben. Ganz, ganz schwierig. Das ist wie ein Polizist, der sagt, das Grundgesetz interessiert mich nicht. Ich habe jetzt eine Woman an der Seite mit 9 mm und ich habe eine Mütze und eine Kelle. Ich mache, was ich will. Es wird schwierig werden. Ja, du hast eine Uniform, du bist eingesetzt, du bist Polizist, du hast eine Woman, alles von oben herabgegeben vom Staat. Aber wenn du die Gesetze nicht kennst, ist es schneller vorbei, wie es angefangen hat. Korrekt? Und das ist gut so. Und so, bei Christen ist auch ähnlich. Aber Gott hat da immer wieder neue Start. Das ist das Gute bei uns. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Das ist unser Auftrag. Ich heilige mich selbst für sie. Hat er das getan? Damit auch sie heilig seien in der Wahrheit. In was? In der Wahrheit. In ihm. Im Wort. Immer wieder schließt sich der Kreis. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind alle Christen nach Jesu Tod. Alle Christen nach Jesu Tod sind die, für die Jesus gerade betet. Die durch ihr Wort an mich glauben. Was ist ihr Wort? Die Bekehrung. Herr, komm in mein Leben. Sei der Herr. Okay? Durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Hier ist der Schlüssel für Evangelisation. Das ist das Einzigste, was funktioniert. Die Welt soll erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir was sind. Was denkst du, warum so viel Streit ist unter den Kirchen und unter den Gemeinden? 42.000 christliche Denominationen gibt es. Gibt aber nur eine Bibel und einen Christus. Spaltung, Trennung und so weiter. Das ist nicht, du kannst ein Stadion mieten, da kommen sowieso nur Christen. Machen sie jetzt am Bodensee wieder. Ja, der Nachfolger vom Bonke hat jetzt da unten, na, ist mir alles. Wenn es funktioniert, Halleluja. Ich glaube es nicht, aber okay. Ich irre mich gerne. Ich stehe mich dann auch wieder hier hin und sage, ich habe mich geirrt. Es war ein toller Erfolg. Aber so funktioniert es im Westen nicht. Die Leute gucken dich an und mich an. Und selbst wenn du nicht gut drauf bist, beobachten dich deine Nachbarn. Die wissen genau, wie ein Christ ist. Wissen die genau. Komischerweise. Oder wie er sein sollte. Aber sie kennen nicht Christus. Und du bist niemand Rechenschaft schuldig. Die Bibel sagt, die aus dem Geist geboren sind, sind wie der Wind. Niemand kann sie beurteilen. Keiner weiß, woher sie kommen, keiner weiß, wohin sie gehen. So bist du, aus Gottes Sicht. Amen. Ich rechtfertige mich vor niemand. Für die einen bin ich ein komischer Fuzzi, für die anderen dies. Es gibt unfassbare Sachen. Unfassbare Dinge, die ich mit meinen Nachbarn erlebe. Aber irgendwie bin ich denen suspekt. Sie können mich nicht greifen. Die Woche hat einer gesagt, wenn ich wieder auf die Welt komme, werde ich so wie du. Das meint er aber nicht, weil er das, sondern das ist der Neid. Und vieles mehr. Keine Ahnung, was in dem im Kopf ist. Mir aber alles egal. Ich lasse mich nicht mehr leben. Du auch? Ich lasse mich von niemand mehr leben. Entscheide dich und sage, ich lasse mich von niemand mehr leben. Das ist eine wichtige Entscheidung für dein Leben. Nur noch der Heilige Geist darf mich leben. Er darf mich kritisieren. Und wenn er mich kritisiert, dann zeigt er durch seine Kritik das Problem und gibt die Lösung. Halleluja, habt ihr das verstanden? Ohne Lösung ist die Kritik für nichts gut. Halleluja. Also ich liebe das Wort, du auch? Habt ihr schon Hunger? Gleich gibt's Habba Habba, aber ein bisschen kriegt ihr noch geistliche Nahrung. Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Siehst du das? Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Die Herrlichkeit Gottes, du hast schon eine gewisse Herrlichkeit. Ja, das sieht man nicht von außen, aber man sieht es, wenn du deinen Mund öffnest. Dann merkt man es, dann sieht man es, dann spürt man es. Wenn das Wort Gottes aus dir rauskommt, das ist, was die Herzen überführt. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkennen, nochmal, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wenn wir die Liebe Gottes ausstrahlen würden in die Welt, zu den Menschen, würden sie erkennen, dass es einen Gott gibt. Die Melli, gell, du Melli, du hast es auf Facebook geteilt, vor einer Woche oder zwei, von dem Gründer von der Satanskirche von Südafrika. Einer der beiden Gründer. Der hatte mit Christen Kontakt und die haben ihm gezeigt, dass Gott Liebe ist. Und dann hat er sich bekehrt. Ein Gründer der Satanskirche. Ist das nicht interessant? Wie funktioniert's mit der Liebe? Nicht du musst, du musst, du musst. Du musst hilft niemand. 23. Noch drei Verse, wir haben es gleich geschafft. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Hier geht's, wenn du in die Ewigkeit gehst, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Halleluja. Amen. Vater, ich will, dass sie da sind, wo ich bin. Wo ist Jesus? Im Himmel. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt durch das Wort, dass du mich gesandt hast. Und ohne das geht's nicht. Ein Stuhl wärmen oder irgendwas nachplappern ist keine Erkenntnis. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, schon wieder. Aber, lieber Vater, und werde ihn weiterhin kundtun. Warum? Weil wir immer noch tiefer hinein müssen in die Erkenntnis, aber lieber Vater. Das wird nie aufhören. Bis zu deinem letzten Tag auf Erden und auch darüber hinaus wirst du immer einen größeren Blick bekommen, wie gut Gott ist. Amen. Nicht Religion, Liebe. Der Vater ist Liebe, nicht Religion. Und ich habe ihm deinen Namen kundgetan und werde ihn weiter kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Halleluja. Halleluja. Das Wort ist lebendig, oder? Zweischneidig, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Vater, danke für das Wort. Und ich mache es heute kurz, weil es gut war. Amen.